SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, hallo. Ich begrüße ganz herzlich Simona Grano, China-Kennerin und Direktorin des Taiwan Studies Project an der Uni Zürich. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen und danke für die Einladung.
Ja, Sie sind uns direkt aus Zürich zugeschaltet, denn an der Uni stehen nachher noch Prüfungen an. Toll, dass Sie so kurzfristig zur Verfügung stehen, denn ganz kurzfristig gab es ja auch die Besuche von Trump, von Putin, von der deutschen Wirtschaftsministerin Katharina Reiche beim chinesischen Staatschef Xi Jinping innerhalb so kurzer Zeit. Was hat das zu bedeuten?
Also ich glaube vor allem, dass viele Staat- und Regierungschefs, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, China besuchen. Vor allem zeigt eine Sache, dass China weiterhin eine zentrale, ja, wirtschaftliche, aber auch geopolitische Macht ist, oder? Und viele Länder, das sieht man mit diesen Besuchen, wollen wirklich ihre Handelsbeziehungen stärken, aber auch, glaube ich, bei wichtigen internationalen Themen mit China im Gespräch bleiben. Ich denke, man muss aber auch erwähnen, das könnte auch als Reaktion auf die, ja, als unberechenbar wahrgenommene Politik von Donald Trump verstanden werden.
Ja, inwiefern?
Ja, wissen Sie, Donald Trump betrachtet Außenpolitik oft sehr als transaktional. Oder er fragt immer wieder, also weniger nach langfristigen Bündnissen, als wirklich immer wieder, was die USA unmittelbar davon haben könnten. Und gleichzeitig gibt es wirklich in seiner Politik Elemente, die Peking durchaus in die Hände spielen, wenn zum Beispiel internationale Institutionen geschwächt werden, wie er immer wieder betont, oder wenn Donald Trump Spannungen mit Verbündeten, diese Spannungen zunehmen, oder wenn Zweifel daran entsteht, ja, wie verlässlich die USA als Sicherheitspartner noch sind. Und besonders sensibel ist diese Frage bei Taiwan, weil es entsteht immer wieder der Eindruck bei ihm, wenn er spricht, auch nach seinem Besuch in China, dass Taiwan könnte am Ende Teil eines größeren Deals mit China werden. Und das ist genau die Art von Signal, die Peking als strategischen Erfolg wahrnimmt. Und deswegen denke ich, dass viele Regierungschefs nach China gehen, weil sie auf der anderen Seite des Atlantik eine gewisse Unsicherheit in der Beziehung spüren.
Wobei Donald Trump Taiwan ja erst auf dem Rückweg in den Mund genommen hatte und dann so darüber sprach, ja, Taiwan könne Verhandlungsmasse sein. Und die internationale Presse schrieb, dass sowohl Trump als auch Putin in der großen Halle des Volkes wie Bittsteller wirkten. Also wo steht denn China aktuell bei dem Ziel, die USA als Weltmacht abzulösen?
Also ich glaube, irgendwie glaube ich ein bisschen, dass wir neigen im Westen manchmal dazu, Chinas Stärken zu überschätzen. Ja, natürlich, was er gesagt hat in diesem Flugzeug, ist absolut inakzeptabel, vor allem, weil es bricht mit der Konvention, die die USA seit mehr als 70 Jahren gehandhabt haben, in Richtung Taiwan. Über das können wir noch weiter vielleicht reden. Aber ich glaube, dass wir neigen wirklich ein bisschen Chinas Stärken zu überschätzen. Ich meine, natürlich hat China in den letzten Jahrzehnten enorme Erfolge erzielt, aber daraus automatisch quasi auf eine Überlegenheit des Systems zu schließen, das halte ich für einen Fehler und das hört man immer wieder, oder? Vor allem, ich glaube, wir neigen ein bisschen dazu, weil Donald Trump ja unsympathisch in westlichen Medien ist. Und das ist ein Fehler, weil ich denke, Demokratien ja sind sehr oft chaotisch, das sehen wir, aber sie haben einen entscheidenden Vorteil, sie können sich selbst korrigieren. Und diese Fähigkeit hat China, die autokratisch regiert, nicht. Was Trump ist eine Sache, was jetzt Putin anbelangt, da denke ich mir schon, dass die Beziehung sehr unasymmetrisch ist. Oder Sie haben nach ihm gefragt. Also China und Russland haben gegenseitige nützliche Beziehungen. Oder Russland ist für China vor allem ein sicherheitspolitischer und auch energiepolitischer Partner, der vor allem im Kontext westlichen Sanktionen an Bedeutung gewonnen hat. Und China wiederum ist für Russland wirtschaftlich zunehmend unverzichtbar, insbesondere quasi als Absatzmarkt, als Lieferant von Technologie und auch als finanzieller Stabilitätsanker nach der Krise in der Ukraine, nach dem Krieg in der Ukraine. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass das Verhältnis begrenzt bleibt, weil China kein Interesse daran hat, zuerst vollständig in einen Block mit Russland hineingezogen zu werden und natürlich auch wegen seiner Beziehungen zu Europa und anderen globalen Akteuren. Da weiß China, dass diese würden beschädigt sein.
Den Besuch der deutschen Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, wie ordnen Sie den ein? War das ein Erfolg?
Also ich glaube, der Besuch zeigt sehr gut das Dilemma der deutschen China-Politik. Oder ich meine, einerseits ist China für Deutschland nach wie vor wirtschaftlich enorm wichtig und viele deutsche Unternehmer sind auf den chinesischen Markt angewiesen, insbesondere in der Industrie, aber auch im Automobilsektor. Und andererseits hat man auch gesehen, dass natürlich eine Delegation nach Taiwan gereist ist, oder? Das spielt auch eine Rolle, die wir vielleicht einordnen können. Aber also ich habe ein bisschen den Eindruck, dass Deutschland gegenüber China zuletzt wieder deutlich vorsichtiger geworden ist. Und das sage ich natürlich aus der Ferne, aus der Schweiz, wo ich auch die Situation als Halbitalienerin beobachte. Aber mir scheint wirklich, dass noch vor einiger Zeit war die Debatte sehr stark von Begriffen wie in Deutschland wie De-Risking oder auch ja, also eine Reduktion von der Abhängigkeit geprägt war. Und heute wirkt, ich denke, die deutsche Regierung wesentlich zurückhaltender, oder? Man spricht die Risiken leise offen an und der Fokus liegt stärker auf die wirtschaftliche Kooperation und auf der Bewunderung, haben wir gesehen bei Katharina Reiche, für Chinas technologische Fortschritte, oder? Und das zeigt wirklich, glaube ich, wie groß der wirtschaftliche Druck inzwischen geworden ist, weil deutsche Unternehmen spüren deutlich diese China-Schock 2.0, wie stark quasi chinesische Firmen technologisch aufgeholt haben bei Batterien, Elektromobilität oder KI oder Robotik. Und man fürchtet gleichzeitig in Berlin, aber auch in Europa allgemein offenbar die wirtschaftlichen Kosten einer härteren Linie gegenüber China.
Ja, Hauptthema waren faire Wettbewerbsbedingungen für deutsche Unternehmen. Und wir wollten mal auf die Zahlen gucken, denn Deutschland importiert inzwischen doppelt so viele Waren aus China, wie es dorthin exportiert. Die deutschen Exporte sind massiv eingebrochen. Faire Wettbewerbsbedingungen, das war ja das Hauptthema der deutschen Wirtschaftsministerin. Lässt sich denn überhaupt von einem fairen Handel sprechen?
Nein, das glaube ich nicht. Und das hat man wirklich auch in die letzten Dekaden gesehen. China hat systematisch immer wieder das System, also das internationale Handelssystem, zu seinen Gunsten benutzt. Wir sehen das aber auch in der jetzigen Diskussion, die in Brüssel, in Europa stattfindet, wo man sich wirklich fragt, welche Maßnahmen könnte man gegen China benutzen und welche Folge wird das auf verschiedene Länder. Das hat ja nicht nur mit Deutschland zu tun, sondern ich glaube, viele europäische Länder haben eine ähnliche Situation, wenn es um China geht. Vielleicht gibt es Länder wie Litauen, die ein bisschen kleiner sind und weniger natürlich wirtschaftliche Abhängigkeit haben. Aber im Großen und Ganzen kann man nicht über fairen Wettbewerb, weil die Konditionen, die europäische, deutsche Firmen oder Schweizer Firmen in China haben, sind nicht die gleiche, die chinesische Firmen in Europa haben.
Ja, chinesische Plattformen wie Shein oder Temu, die überschwemmen ja den europäischen Markt. Und für deutsche Konzerne gibt es in China strenge Regeln, Exportrestriktionen. Also konnte die deutsche Wirtschaftsministerin irgendetwas erreichen?
Also ich glaube, es ist immer schwierig, sowas zu beurteilen, gerade nach dem Besuch, oder? Weil manchmal handelt es sich um symbolische Rhetorik. Man muss sehen, was die Tatsache, die diesen Besuch folgen, sein werden. Ich habe aber die Befürchtung, weil das war immer wieder so, auch in die letzte Dekade, dass das wahrscheinlich nicht so viele Resultaten mit sich bringen wird. Und das ist, weil oft haben westliche Regierungen die Angst, dass wenn sie zu konfrontativ auch mit Bedingungen China konfrontieren, dass das könnte dann quasi zu schlimmere, auch nicht nur politische, aber vor allem wirtschaftliche Situation zwischen diese beiden bilaterale, also zwischen diese in diese Beziehung bringen könnte, oder? Von dem her, man muss ein bisschen abwarten, aber ich denke, dass die Problematik sieht man immer wieder und es nimmt zu, weil China einmal war einfach interessant als Absatzmarkt und es war natürlich auch die Produzentin von billigen Waren und heutzutage, vor allem jetzt, wenn wir uns die deutsche Industrie anschauen, sieht man immer mehr, dass die Produkte, die aus China kommen, bei weit überlegen zum Teil sind, als die ja, europäischen Produkte, denken wir jetzt Elektroauto, und das ist ein großes Problem, weil die sind auch günstiger, oder? Da erlebt man natürlich einen zweiten quasi China-Schock.
Eine parteiübergreifende Delegation Bundestagsabgeordneter war bis gestern in Taiwan. Frau Grano, haben Sie die Reaktion darauf verfolgt?
Von China, ja, natürlich. Und ich glaube, also der Besuch zeigt vor allem, dass wirklich in Europa wächst das Bewusstsein, dass Taiwan strategisch einfach immer wichtiger für uns wird, oder? Und das hat mit der Sicherheitslage in Ostasien zu tun, aber ich denke auch mit der zentralen Rolle Taiwans in der globalen Halbleiterindustrie. Jetzt zu chinesischen Protest darüber. Ich meine, Deutschland verfolgt wie alle anderen große europäische Nationen, außer der Vatikan, der nicht so groß ist natürlich, eine Ein-China-Politik. Wenn China aber protestiert, Oft vermischt sie zwei Begriffe. Die Ein-China-Politik, oder? Konkret bedeutet das, dass Deutschland erkennt die Regierung in Peking als die einzige quasi legitime Regierung China und unterhält keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Und wie gesagt, China vermischt das oft mit der Ein-China-Prinzip, wenn es protestiert wegen dieser Besuche. Und das ist ganz was anderes, weil nach dem Ein-China-Prinzip ist Taiwan ein untrennbarer Teil der Volksrepublik China, oder? Und da muss man wirklich dezidiert zurückweisen, denn Taiwan ist heutzutage extrem wichtig für uns. Ich könnte noch weiter sagen, wieso, falls wir noch Zeit haben.
Ja, Taiwan ist, Sie haben es gerade schon angesprochen, weltweit führend im Bereich der Halbleiter. Aber ich denke auch, dass die Straße von Taiwan natürlich für den Freihandel ganz entscheidend ist. Oder worauf wollen Sie hinaus?
Ja, absolut. Ich meine, die Straße ist von grundlegender Wichtigkeit für Europa und die ganze Welt, weil da gehen ungefähr, die Schätzungen sind ein bisschen uneinig, aber zwischen 40% und 60% der globalen Containerschiff. Wir haben es auch schon gesagt, das spielt eine Schlüsselrolle für die Weltwirtschaft wegen die Halbleiter. Die ganz kleinen Halbleiter kommen über 90% aus Taiwan. Und die sind natürlich gerade wichtig heute für künstliche Intelligenz, die natürlich aber auch militärische Anwendungen hat. Und ich meine, es geht ja nicht nur um Sicherheitspolitik, es geht um Lieferketten, es geht um Arbeitsplätze, es geht um Preise und letztlich wirklich, und ich glaube, das verstehen viele Menschen in Europa immer noch nicht, um unseren Wohlstand, oder? Sie verstehen nicht, wie stark wir von Stabilität in der Taiwanstraße im Grunde genommen abhängig sind. Und letztlich, ich meine, Taiwan ist eine lebendige Demokratie, ne? Die Insel zeigt im Grunde genommen, dass Demokratie und Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit auch in einer chinesischsprachigen Gesellschaft sehr gut funktionieren können.
Ja, wobei China hat ja das erklärte Ziel, die sogenannte Wiedervereinigung notfalls auch mit militärischer Gewalt durchzusetzen. Also können Sie uns vielleicht diesen Konflikt mal erklären, warum China Taiwan als abtrünnige Provinz betrachtet?
Ja, also ich denke, historisch gesehen muss man ein bisschen weiter zurückgehen, oder? Ich meine, nach dem chinesischen Bürgerkrieg im 1949 hat die nationalistische Partei, die Regierung dazu mal hatte, quasi unter Chiang Kai-shek den Krieg verloren, hat sich nach Taiwan zurückgezogen in der Hoffnung, dass das quasi temporär sein würde. Und das hat zu einer paradoxalen Situation geführt, weil für viele Jahre gab es damit zwei Regierungen, die beide für sich China beanspruchten, ganz China zu vertreten, oder? In diesem Sinne hat quasi die Volksrepublik China das Festland kontrolliert und die Republik China auf Taiwan weiter bestanden ist und hat sogar international für eine ganz lange Zeit den chinesischen Sitz in den Vereinten Nationen gehabt, oder? Ich glaube, der Wendepunkt kam in den 70er Jahren, als immer mehr Staaten quasi Peking diplomatisch anerkannt haben und dann in 71 wurde die Volksrepublik China anstelle der Republik China Taiwan in die UNO aufgenommen, oder? Und das war quasi die Zeit, wo die meisten westlichen Staaten ihre quasi diplomatische Anerkennung auf Peking umgestellt haben.
Der parlamentarische Freundeskreis Berlin-Taipeh war bis gestern zum bilateralen Austausch in Taiwan, um die, wie es heißt, wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit mit einem der wichtigsten demokratischen Partner in der Region zu stärken, so hieß es vom Bundestag. Hat das Einfluss auf die diplomatischen Beziehungen zu China?
Ja, natürlich. China protestiert heftig und irritiert sich, aber ich denke, Europa und Deutschland sollten auch auf diesen Druck selbstbewusster reagieren. Ich meine, wenn Peking auf jeden Kontakt mit Taiwan, mit Drogen oder diplomatischen Protesten reagiert, wie es macht, darf das nicht automatisch dazu führen, dass Europa zurückweicht. Sonst entsteht wirklich am Ende genau der Eindruck, den China erzeugen möchte, oder? Und ich denke, was die diplomatische Finesse anbelangt, ich denke wirklich, dass Europa deutlich mehr Möglichkeiten hat, Taiwan zu unterstützen, als oft angenommen wird. Und dabei geht es wirklich nicht unbedingt absolut, die Ein-China-Politik aufzugeben oder Taiwan im Moment diplomatisch anzuerkennen, sondern ich denke, man kann das mit anderen Methoden. Und ein wichtiger Bereich ist die Wirtschaft. Ich meine, Europa könnte die Zusammenarbeit mit Taiwan in Zukunftstechnologien bei Halbleitern, Forschung oder kritische Infrastruktur wirklich deutlich ausbauen. Und gerade in diesen Bereichen ist Taiwan mit einem enormen Know-how konfrontiert und Europa kann nur damit davon profitieren, oder? Und ich denke, es geht aber auch um die politische Präsenz, die Sie jetzt gerade erwähnt haben. Wenn europäische Parlamentarier oder Regierungsvertreter Taiwan besuchen, dann sendet das ein Signal, der ziemlich wichtig ist, nämlich, dass Taiwan ist kein isolierter Akteur, sondern ein relevanter Partner. Und dasselbe gilt für die Einbindung Taiwans in mehrere internationalen Gremien oder Foren bei Gesundheit, Technologie oder auch, ich weiß es nicht, Katastrophenschutz zum Beispiel, oder? Und letztlich denke ich mir, ist die Frage nicht wirklich, ob Europa Taiwan unterstützen kann, sondern vielmehr, ob Europa und Deutschland bereit sind, seine eigenen quasi wirtschaftlichen und politischen Interessen mit genügend Selbstvertrauen zu vertreten.
Ja, es wurde dann gesagt, es gibt bereits eine Abhängigkeit in Sachen Batterien für E-Autos zu China und deswegen sei es ganz gut, dass man mit Taiwan ein Forschungsprojekt zu Batterien der Zukunft durchführen möchte. Und die Reaktionen aus China waren ja so, dass China sagte, ja, wir lehnen jede Form offizieller Kontakte zwischen Ländern, die diplomatische Beziehungen zu China unterhalten, ab. Und das Auswärtige Amt hat dann Taiwan auf seiner Webseite bezeichnet als wichtigen Wertepartner. Also, dass man sagt, ja, wir unterhalten keine diplomatischen Beziehungen. Also, sie haben die diplomatische Finesse angesprochen. Geht das so? Ist das ein guter diplomatischer Weg?
Ja, ich denke, das ist ein guter diplomatischer Weg. Man könnte aber mehr machen. Und gerade jetzt, wir sind in Europa, wir sehen, was passiert mit Russland und der Ukraine. Und ich meine, wir ziehen gewisse Lehren aus diesem Konflikt, oder? Und wir machen aber, glaube ich, nicht genügend, um unsere Abhängigkeiten von autoritären Staaten zu reduzieren, oder? Und das ist wirklich, da spielt natürlich Taiwan eine wichtige Rolle. Wenn wir widerstandsfähiger werden, wirtschaftlich und technologisch, und das kann man natürlich gut machen, indem man sich stärker bindet, mindestens in diesen Bereichen, an Taiwan, die, wie gesagt, gewisse Know-how hat, desto größer wird auch quasi unser Handlungsspielraum im Umgang beides mit China und auch mit Taiwan.
Ja, in China war nicht nur Besuch aus Deutschland, sondern davor waren Putin und Trump zu Besuch in Peking. Sie haben es eben schon mal kurz angesprochen, der Konflikt um Taiwan, der spielte da auch eine Rolle. Inwiefern?
Ja, natürlich. Also der Konflikt rund um Taiwan, glaube ich, ist in die letzte Dekade quasi wirklich ein sehr wichtiger Bestandteil der bilateralen Beziehung zwischen Amerika und China geworden. Vor allem, weil seitens China das immer wieder betont wird, oder? Man nimmt das quasi als eine Kondition, wo man sagen würde, wir machen ja keine andere Diskussion über seltene Erde oder handeln nicht über Wirtschaft, wenn Amerika nicht begreift, dass das für uns eine sogenannte rote Linie ist. Und das war früher nicht der Fall.
Ja, im Dezember hatten die USA ein Rüstungspaket für Taiwan im Wert von 11 Milliarden Dollar genehmigt. Und was für ein Signal wäre das, wenn die USA das geplante zweite Rüstungspaket für Taiwan nicht genehmigen würden? Das hat ja Donald Trump so indirekt angedeutet.
Genau, und er hat natürlich sehr schlau das angedeutet, indem er gesagt hat, das ist im Moment wegen der Iran-Krieg, oder, dass die Amerikaner diese Waffen quasi für sich beanspruchen könnten. Aber alle wissen, dass das war ein Teil der Diskussion, das hat er ja auch gesagt im Flugzeug mit Xi Jinping, dass er diese Waffenlieferungen an Taiwan mit Xi Jinping direkt diskutiert hat. Und das ist eigentlich schon für sich ein Bruch mit der Tradition, denn die amerikanische Tradition ist so, auch in gewisse Policy, die sie haben, nicht nur Gesetze wie das Taiwan Relations Act, sondern auch die Six Assurances, das ist eine Reihe von Maßnahmen, die in 82 gemacht worden sind, die besagen wirklich, dass die Amerikaner im Grunde genommen nicht sollten über Waffenverkäufe an Taiwan mit China diskutieren. Und da steht er da und sagt genau das Gegenteil. Ja, wir haben das sehr lange diskutiert. Das ist ein Problem, weil das erzeugt den Eindruck, dass Taiwan im Grunde genommen nicht für sich oder an sich wichtig ist, für Amerika selber auch, sondern dass es wirklich ein Teil sein könnte in einem größeren Deal, wirtschaftlich Deal mit China für Trump.
Stellt sich ja die Frage, ob sich US-Präsident Trump Taiwan noch verpflichtet fühlt, weil die politische Führung Taiwans, die hat auf diese Äußerung ja gleich daran erinnert, dass es ein Gesetz von 1979 gäbe und pocht dabei auf die US-Waffenlieferung. Also was hat es damit auf sich?
Ja, das stimmt. Und die taiwanesische Seite hat in diesem Sinne natürlich recht. Wir wissen aber alle, dass Donald Trump macht, was er will. Es ist ein bisschen schwierig zu wissen, wie er sich in der Zukunft verhalten wird gegenüber Taiwan. Man muss aber auch erwähnen, dass Donald Trump als Präsident in einer Demokratie trotz alles ein Bruch mit der Konvention und gewisse Gesetze nicht alleine über die Politik in Richtung Taiwan amtieren kann. Es gibt einen Kongress, es gibt viele starke Lobbys, die eigentlich für Taiwan sympathisieren. Also ich denke, im Sinne Tatsache glaube ich nicht, dass das wirklich jetzt unmittelbar vorsteht, dass Taiwan von den Amerikanern quasi nicht unterstützt wird, oder? Und ich meine, wenn das der Fall sein würde, das sollte Donald Trump auch klar werden, dass die fortbestehende Dominanz der Amerikaner in dieser Region der Welt eigentlich fertig wäre, weil die komplette quasi Unglaubwürdigkeit der Amerikaner würde da stehen, wenn sie nicht zur Seite Taiwan stehen. Was würden denn verbündete Länder wie Japan oder die Philippinen von Donald Trump halten?
Also muss man diese Äußerung Trumps dann einfach so als dahingesagt betrachten oder wie ist das einzuordnen?
Ich glaube, man muss die Tatsache sehen, dass Donald Trump oder mindestens seine Administration, gibt es auch Leute wie Marco Rubio, die, obwohl sie viel ließlicher geworden sind, ihnen ist es schon bewusst, wie wichtig Taiwan für die Amerikaner ist, für die Semikonduktoren, für die Lieferketten, für ihren Krieg gegenüber China, aber auch, wie gesagt, für die militärische fortbestehende Dominanz der Amerikaner in dieser Region der Welt mit dieser sogenannten ersten Inselkette. Von dem her, was jetzt Donald Trump und seine Aussagen anbelangt, ich denke, wir müssen weiterhin schauen, welche Tatsachen folgen. Wird diesen Waffenpaket weitergehen oder nicht? Wie viel Druck wird er innerhalb seiner Partei und seiner Regierung, aber auch im Kongress weiterhin bekommen, wenn er diesen Paket eigentlich stoppt?
Sie erforschen an der Uni Zürich die Beziehungen zwischen China und Taiwan und den USA, sind uns zugeschaltet. Da heute Nachmittag an der Uni eine Prüfung ansteht, geht es denn da auch um den Konflikt mit Taiwan?
Es geht nicht um den Konflikt, sondern es geht um die Beziehung zwischen China und Taiwan aus historischer Perspektive betrachtet. Ja, um das geht es ja.
Ja, die Studierenden bei Ihnen, die kommen mit welchem Interesse? Was wollen die werden?
Die meisten Studierenden, die bei mir studieren, sind eigentlich Leute, die kombinieren ganz gerne so ihr politisches Interesse im internationalen Bereich, also vor allem geopolitische Thematiken, mit einer fundierten Kenntnis über China.
Welche Berufschancen ergeben sich daraus? Was werden die dann anschließend?
Ich glaube, wenn man gewisse Interesse kombinieren kann, wie gesagt, zum Beispiel internationale Politik oder Kommunikation mit China-Studium, kann man sehr gut in Ministerium für Außenangelegenheiten oder aber auch in Museen. Also es kommt ein bisschen darauf an von der Kombination der Fächer, würde ich sagen. Aber die Chancen stehen gut, vor allem wenn man sich jetzt wirtschaftlich oder auch geopolitisch auf die Region Ostasien spezialisiert.
Wie ist das bei Ihnen? Wie sind Sie zu den Themen China-Taiwan gekommen?
Ja, ich habe in 97 in Venedig, daher wo ich komme, aus Italien, angefangen zu studieren, weil dazu mal natürlich China im Aufstieg war, war es eine gute Idee, Chinesisch zu studieren. Ich hatte dazu mal 200 Kolleginnen und Kollegen pro Jahr, also es war wirklich eine sehr große Zahl für China-Studien. Und das hat wahrscheinlich auch ein bisschen zu tun, dass in Venedig, ja, wir haben eine Tradition in Richtung Ostasien, China-Studien spezifisch wahrscheinlich auch wegen Marco Polo oder, und die Beziehung zwischen Venedig und Asien. Und bei mir war es so, dass im Studium habe ich dann ziemlich schnell bemerkt, dass ich mehr interessiert war an die Gegenwart und an die geopolitische und politische Situation und nicht so an Antik-China, weil man konnte ja alles in Venedig dazu mal studieren, antik wie modern und gegenwärtig. Und habe mich dann am Schluss von meinem Studium wirklich spezialisiert auf die schon dazu mal quasi politische, geografische, aber auch ökonomischen Beziehungen zwischen, was man dazu man noch als Greater China benannt hat, also quasi Hongkong, Südchina, Taiwan und zum Teil auch die Diaspora. Und dieses Interesse ist dann bei mir geblieben. Ich forsche heutzutage hauptsächlich zu Beziehungen in der Taiwanstraße zwischen China und Taiwan, aber auch auf den Einfluss von der Konflikt zwischen Amerika und China auf kleinere Nationen wie die Schweiz oder auch Taiwan.
Sind Sie denn dann auch häufiger in den Regionen in China und Taiwan?
Ich bin oft in Taiwan, vor allem wenn dort politische Ereignisse stattfinden, wie die Wahlen vor 2 Jahren. Ich muss aber zustehen und zugeben, dass ich in China selber nicht mehr reise. Ich bin oft in den Medien und wenn man sich natürlich auch offen oder auch zum Teil kritisch gegenüber, was in China im Moment in der politischen Ebene los ist, ist es nicht so sicher, nach China zu reisen, leider. Was mich sehr leid tut, weil das Land ist wirklich ein Land, das ich liebe.
Ja, aber so wird es wahrscheinlich vielen gehen, die sich dann kritisch mit China auseinandersetzen.
Ja, absolut. Und einmal konnte man mindestens diesen Visa-Test machen. Das heißt, wenn man keinen Visum gekriegt hat, konnte man nicht einreisen. Heute ist es anders. Man kann touristisch ohne Visum einreisen. Und von dem her, ich denke, dass aus Vorsicht, viele Forscher, die kritisch sich gegenüber China äußern, nicht mehr nach China reisen können oder wollen.
Wie gelingt Ihnen dennoch die Forschung? Das ist ja dann auch gar nicht so einfach, da die richtigen Informationen zu bekommen.
Das stimmt und das ist schade natürlich. Man muss auch ein bisschen auch verzichten auf Kooperation mit Partnern in China, weil man sie selber auch unter Gefahr bringen könnte. Jetzt bei mir ist das nicht so problematisch. Ich forsche auf die Beziehungen zwischen China und Taiwan von beider Seite der Straße. Und wenn ich mir die chinesische Situation anschaue, dann mache ich das vor allem durch die Dokumentation, die Dokumente, die Speeches, die Xi Jinping herausgibt oder aber auch wirklich Bestandteile der China-Politik in Richtung Taiwan, wie die sogenannte White Papers. Also ich studiere die Texte vor allem.
Sie haben gerade eben gesagt, Sie sind oft in Taiwan und Sie erforschen die Beziehungen zwischen Taiwan und China. Wenn Sie Taiwan beschreiben, also was fällt Ihnen da als erstes ein?
Ich würde sagen, Taiwan ist eine großartige, lebendige Demokratie, die eigentlich ganz gut weiß, was es heißt, unter einer autoritärischen Herrschaft zu wohnen. Weil die hatten bis 87, und das ist ja nicht so lange her, eigentlich 40 Jahre von Kriegsrecht. Und viele ältere Leute, aber auch nicht so alte Leute, wissen noch ganz genau, was das heißt und sind nicht bereit, unter eine zweite autoritärische Herrschaft wohnen zu wollen.
Ja, wie sehen sich die? Es sind ja 23 Millionen Einwohner. Fühlen die sich als Taiwaner? Fühlen die sich teilweise noch als Chinesen? Wie ist das?
Das hat sich massiv geändert. Sie müssen sich das so vorstellen. Ich meine, wenn Chiang Kai-shek auf der Insel gekommen ist, musste er die Leute quasi als Chinesen ingenieren, weil die hatten 50 Jahre unter die Herrschaft der quasi kolonialischen Herrschaft Japan gelebt und die meisten von ihnen konnten ja gar kein Mandarin, sondern nur Japanisch, oder? Dann ist Chiang Kai-shek gekommen und hat gefunden, ja, diese Leute sind unloyal. Wir müssen quasi Maßnahmen implementieren, auch in der Schule, diese Leute zu denken führen, dass sie wirklich echte Chinesen sind. Das Kalender wurde sinisisiert. Man hat zum Beispiel jetzt Institutionen mit Namen aus dem Festland wieder neu ernannt und man hat den Leuten erlaubt, Japanisch gar nicht zu sprechen und Dialekte, die aus der Insel kommen, ursprünglich natürlich aus China, aber trotzdem auf der Insel die meisten Dialekte, die gesprochen sind, nur in familiären Leben erlaubt und nur Mandarin implementiert. Das wurde ganz lang so weitergeführt, bis dann Taiwan quasi demokratisch geworden ist mit der Zeit. Kriegsrecht wurde aufgehoben in 87 und da entstand das Pluralismus der Leute, dass die Leute angefangen haben zu denken, ja, im Grunde genommen sind wir doch was anderes als die Chinesen. Wir haben auch ganz andere Sozialisierung und ökonomische Prozesse durchgemacht, oder? Und das ist das große Problem, das China heute hat, weil für eine lange Zeit hatten mindestens die Nationalisten auf der Insel und die Kommunisten auf dem Festland das gleiche Ziel, dass diese zwei Territorien gehören zusammen mit anderen Interpretationen, wer ist das echte China. Und jetzt sehen wir in Taiwan eine Partei, die für das dritte Mal das Amt gewonnen hat. Und das ist die Partei, die traditionell eigentlich für eine Distanz zu China steht. Und zu Ihrer Frage ganz konkret von der Identität, da sieht man wirklich vor allem bei den jüngeren Leuten, dass über 60% auf nationaler Ebene fühlen sich als nur Taiwanesen und dieser Prozent war einmal 17% in 92 und wenn man das auf die jüngere Kohorte anschaut, also Leute zwischen 25 und 40 ungefähr, dann ist dieser Prozentansatz noch höher. Es sind über 80% der Leute, die sich heute nur als Taiwanese verstehen und das ist das große Problem China, denn China dachte für eine ganz lange Zeit, wir werden durch die wirtschaftliche Integration irgendwann einmal Taiwan einfach ergattern, ohne einen Schuss feiern zu müssen.
Wir haben gerade gehört, ja, Taiwan ist eine Demokratie. Wie viele Parteien gibt es denn da eigentlich? Sie haben gesagt, ja, die Partei, die sich von China distanziert, die hat jetzt zum dritten Mal gewonnen. Wie ist die Parteienlandschaft in Taiwan aufgestellt?
Also Taiwan ist eine natürlich Mehrparteiendemokratie, die hunderte von kleinen Parteien besitzt oder hat. Aber die Parteien, die eine wichtige Rolle spielen, weil sie es überhaupt schaffen, einen Sitz im Parlament, sind zurzeit, traditionell sind es zwei, im Moment sind es drei. die auch in den letzten Wahlen im Januar 2024 präsent waren. Das sind die Nationalisten, die im Grunde genommen repräsentieren quasi die Ideen und Perspektive von allen diesen Leuten, die dazu mal zwischen 47 und 49 aus dem Festland gekommen sind, als man schon gewusst hat, man wird diesen Krieg gegen die Kommunisten und Mao verlieren. Und das ist die Partei, die im Grunde genommen denkt, dass sie das echte China sind, traditionell, und dass sie eigentlich quasi das China im internationalen Bereich repräsentieren müssen. Und klar stehen sie für eine Wiedervereinigung oder eine Vereinigung mit China oder Wiedervereinigung aus ihrer Perspektive, mit aber die nationalistische Partei als quasi führende Partei und nicht die Kommunisten. Das ist natürlich unrealistisch heutzutage, oder? Dann gibt's die Democratic Progressive Party, das ist die Partei, die im Moment an der Macht ist. Und das ist eine Partei, die für das dritte Mal die Amt, also quasi der führende Partei gewonnen hat. Und das macht's sehr problematisch, denn China, wie gesagt, hat immer das Gefühl gehabt, dass mit der wirtschaftliche Verflechtungen, wir werden sie irgendwann einmal Taiwan quasi so bekommen, ohne einen Schuss oder einen Krieg machen zu müssen. Und ich glaube, da hat Hongkong eine wichtige Rolle gespielt. Man hat gesehen, was passiert, auch mit Versprechungen von China. Und das ist die Partei, die im Grunde genommen da steht und es repräsentiert die Interesse und Perspektiven von Leuten, die denken, dass sie grundsätzlich keine Chinesen sind und dass sie im Grunde genommen möchten irgendwann einmal ein unabhängiges Land mit dem Namen Taiwan, oder? Das sagen sie ja heute nicht mehr, weil das ist zu gefährlich geworden. Aber ursprünglich war das auch in der Parteikonstitution eingeschmiedet. Und drittens gibt es im Moment eine dritte Partei, die Taiwan People's Party. Das ist eine Partei, die im Grunde genommen steht für die Interesse von der Leute, die auch mehr über die domestische Situation und das Daily Life Problematik oder dass die Wohnungen immer teuer werden, dass die jungen Leute sich nichts leisten können, da steht, oder? Das Problem ist, diese Partei wurde auf eine sehr charismatische Persönlichkeit eigentlich modelliert und diese Person steht im Moment wegen Korruption in Knast und man weiß nicht ganz genau, was passieren wird in den nächsten Wahlen, ob sie es überleben werden können, also wie ist die dritte Macht im Parlament. Im Moment ist es aber tatsächlich so, dass diese dritte Partei spielt zusammen mit den Nationalisten in der Opposition und konstituiert ein Problem für die regierende Partei, weil sie die Minderheit im Parlament konstituieren, obwohl sie die Wahlen mit einer, wie gesagt, 40% der Stimme gewonnen haben.
Die erfolgreiche Wirtschaft haben Sie eben angesprochen, die Halbleiterindustrie. Sind denn die Menschen in Taiwan grundsätzlich zufrieden? Sie haben jetzt gesagt, ja, die jungen Leute können sich nichts mehr leisten. Aber aus China hört man zum Beispiel, dass dort die Menschen ihre Kinder eher ins Ausland schicken, um dort dann zu studieren. Wie ist das in Taiwan?
Also in Taiwan, glaube ich, sind mehrere Problematiken, die zustande kommen. Ich meine, das China-Taiwan-Konflikt ist jetzt sehr präsent, auch in den Wahlen geworden. Es war nicht immer so, vor allem wenn die wirtschaftliche Situation rosiger war, hat man sich auch viel mehr über die, das Lebenproblematik fokussiert. Heute ist es aber so, dass die Leute auch ein bisschen müde sind von dieser regierenden Partei, weil sie denken, dass diese Partei es doch nicht geschafft hat, die Problematiken von der Leute zu lösen. Es kommt aber noch dazu das Problem, dass man Angst hat, wenn die Nationalisten in gewisse Segmenten der Bevölkerung mindestens, wenn die Nationalisten wieder an die Macht kommen, dass diese quasi eine Beschleunigung vorantreiben könnten der Beziehung zu China. Und dafür würde ich sagen, dass der Mainstream-Voter in Taiwan, der sehr pragmatisch orientiert ist, der eigentlich möchte nur den Status quo erhalten, weil sie wissen, das ist die sicherste Option, nicht dafür bereit, das zu sehen. Und noch dazu kommt es ein bisschen, wie wird sich die Situation in den nächsten 2 Jahren bis zu den Wahlen entwickeln zwischen China und Amerika, weil das hat auch einen Einfluss auf die verschiedenen Parteien. Die regierende Partei ist mehr pro USA und hat im Moment ein Problem der Glaubwürdigkeit mit Donald Trump, währenddem die Nationalisten sind eher pro China.
Ja, es gäbe noch so viel zu besprechen. Unsere Zeit ist leider um, aber ganz herzlichen Dank erstmal für Ihre Einordnung heute Vormittag, Simona Grano.
Danke vielmals für die Einladung.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.